Hallo und herzlich willkommen zu Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöne und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Frankfurter Standort und begleite Sie heute durch die Osterfolge. Ostern ist jetzt schon rum. Wir hoffen natürlich, Sie hatten ein schönes Osterfest und es waren ein paar schöne Eier im Nest. Wir haben auch ein paar schöne Eier mitgebracht, die der Gesetzgeber uns ins Nest gelegt hat. Da sind aber auch einige Faule dabei eventuell, werden wir jetzt gleich sehen. Wir haben nämlich einen relativ großen Schwank an Themen mitgebracht und weil das doch relativ viele Themen sind, bin ich auch froh, dass ich die nicht alleine vorstellen muss oder darf. Und da gucke ich zu meiner Linken und fange an mit unserer Nathalie Sieb, Steuerberaterin aus Frankfurt. Nathalie, schön, dass du da bist.
Danke, Philipp.
Dann gucke ich geradeaus. Da kommt aus München, extra hergefahren für die Aufnahme, Frank Schönherr, Steuerberater und Partner aus München. Schön, dass du da bist, Frank.
Servus, Philipp. Freut mich auch immer wieder.
Grüß dich. Und die Runde komplettiert dann unser Umsatzsteuerexperte aus Frankfurt, unser Alexander Seidel. Schön, dass du auch da bist.
Hallo Philipp.
Perfekt, dann haben wir ein schönes Quartett zusammen. Dann würde ich auch sagen, starten wir standesgemäß mit unserer Steuerpolitik. Und da gibt es, eine News, die auch relativ publik war in der Zeitung, insbesondere in der Frankfurter Region. Und zwar zieht die AMLA, das ist die neue Anti-Geldwäschebehörde, die EU, die zieht nach Frankfurt. Da hat Frankfurt den Zuschlag bekommen und hat sich hier gegenüber Dublin und insbesondere Paris durchgesetzt. Und das heißt, dass jetzt hier bis zu 500 Mitarbeiter demnächst im Tower 185 dann einziehen werden und sich dann hier mit den Geldwäschethematiken auseinandersetzen. Von daher freuen wir uns auf die neue Nachbarschaft und sind gespannt, was da die nächsten Jahre passieren wird. Dann haben wir relativ gute Nachrichten, also das schönste Ei oder eins der schönsten Eier, die der Gesetzgeber uns jetzt zu Ostern ins Nest gelegt hat. Das Bürokratieentlastungsgesetz wurde jetzt verabschiedet am 13.03. und da hat der Alex uns die wichtigsten Punkte mal mitgebracht.
Genau, das Bürokratieentlastungsgesetz soll Unternehmen jährlich um insgesamt 944 Millionen Euro entlasten. Den Hauptanteil, also 625 Millionen Euro Ersparnis, sollen dabei verkürzte Aufbewahrungsfristen haben. Heißt konkret, handels- und steuerrechtliche Belege müssen nicht mehr 10 Jahre, sondern nur noch 8 Jahre aufbewahrt werden. An der Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass Sie jetzt bitte nicht blindlings nach 8 Jahren sämtliche Belege vernichten, da sich eben unter gewissen Umständen die Aufbewahrungsfristen durchaus auch verlängern können. Zum Beispiel, wenn eben Steuern vorläufig festgesetzt wurden oder beispielsweise Strafverfahren anhängig sind und die Belege zur Steuerberechnung weiterhin benötigt werden, verlängern sich diese Fristen eben entsprechend. Der DSTV und die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordern bereits eine weitere Verkürzung der Aufbewahrungsfrist auf insgesamt 5 Jahre.
Ja, da wird sich die Politik denken, wenn man da mal den kleinen Finger reicht. Ne?
Soll man jetzt auf jeden Fall auch aufpassen mit dem Frühjahrsputz und nicht direkt den ganzen Keller ausmisten. Von daher da auf jeden Fall schon mal Vorsicht.
Ja, auf jeden Fall die entsprechenden Fristen im Auge behalten und nicht pauschal nach 8 Jahren sagen, alles kann vernichtet werden. Dann weitere Entlastungen, die das Steuerrecht betreffen, sind einmal die Erhöhung des Schwellenwerts für die Abgabe von quartalsweisen Umsatzsteuervoranmeldungen. Heißt, dass Unternehmen erst ab 9.000 Euro statt 7.500 Euro jährlicher Umsatzsteuer zu Monatsmeldern werden. Weiterhin die Verlängerung der Laufzeit von Freistellungsbescheinigungen bei der Kapitalertragsteuer und beim Steuerabzug bei Beschränktsteuerpflichtigen von aktuell 3 auf künftig 5 Jahre. Dann gab es zuletzt noch Änderungen im Bereich des Investmentsteuergesetzes. Hier wurde entsprechend reagiert, da durch das verabschiedete Kreditzweitmarktförderungsgesetz ein zusätzlicher Aufwand entstanden ist bei der Veranlagung von Spezialinvestmentfonds, der nun eben durch das Bürokratieentlastungsgesetz wieder zurückgeschraubt wird.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und freuen uns über die guten Nachrichten. Da besten Dank für die Zusammenfassung. Und es gibt auch schon die nächsten Good News. Da geht es direkt im Anschluss weiter. Wir haben es bestimmt schon 10-mal vorgestellt. Jetzt haben wir endlich Gewissheit. Also das Wachstumschancengesetz ist durch. Das war auch relativ publik in der Presse. Von daher werden Sie die wichtigsten Infos schon gehört haben. Wir haben nochmal 3, 4 wichtige Infos mitgebracht und werden dann auch in unseren Shownotes ein Schreiben des Steuerberaterverbands mit reinpacken, wo die wichtigsten Infos einmal schön dargestellt sind. Also wir fanden das extrem gut und auch extrem hilfreich. Von daher hier dann gerne mal reinschauen. Genau, die Highlights, die jetzt unter anderem mit drin sind, ist Sonderabschreibung 7G, werden von 20% auf 40% erhöht. Bis 2027, angefangen vom VZ 2024, hat man die Möglichkeit eines erweiterten Verlustvortrags. Bisher hat man ja den unbeschränkten Verlust Verlustnutzung oder die unbeschränkte Verlustnutzung bis 1 Million Euro und darüber hinaus gehen nur 60%. Das soll auf 70% angehoben werden. Dann gibt es für die, sag ich mal, Kleinhändler, für private Veräußerungsgeschäfte die Anhebung der Freigrenze von 600 auf 1000 Euro, was ganz schön ist. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist die Anhebung der Freigrenze nach 50c Absatz 2, Nummer 2. Da wird hier die Grenze von bisher 5.000 Euro auf 10.000 Euro angehoben. Das soll das BZSD ein Stück weit entlasten. Viele kennen das ja aus der Praxis, die Bearbeitungszeiten sind relativ lang. Das klappt nicht mehr ganz mit diesen vorgesehenen 3 Monaten teilweise. Muss man da jetzt 12 bis 15 Monate warten. Von daher, das ist absolut zu begrüßen. Und es gibt noch so ein paar weitere Änderungen im Bereich der Gewerbesteuer und auch im Bereich des Erbschaftssteuergesetzes, wo jetzt ein paar Lücken geschlossen wurden. Da also auf jeden Fall mal reinschauen. Die beste Nachricht oder die erfreulichste Nachricht in dem ganzen Verabschiedungswirrwarr jetzt der letzten Monate ist, dass die innerstaatliche Steuergestaltungsmeldepflicht DRC 6 weggefallen ist. Also die wurde komplett gestrichen. Insoweit das auf jeden Fall schon mal erfreulich. Und hier die Empfehlung auf jeden Fall mal reinschauen. Die Entlastungsbeträge haben sich jetzt von knapp 10 Milliarden auf 3,2 Milliarden Euro vermindert. Aber man sollte trotzdem mal reinschauen. Vielleicht sind da ein paar Punkte dabei, die man nutzen kann. Dann hier auch noch der Hinweis, es gibt noch ein paar Änderungen bei der Forschungszulage oder am Forschungszulagengesetz. Hier hat der Gesetzgeber nochmal nachgebessert. Bisher hat man ja bis zu einer Bemessungsgrundlage von 4 Millionen Euro förderfähige Aufwendungen fördern können, bis zu 25%. Der Betrag wird jetzt unbefristet auf 10 Millionen Euro erhöht, was sehr, sehr erfreulich ist. Das heißt, ab VZ 2024 kann man hier entsprechend auch mehr und höher fördern. Und was hier auch noch schön ist, was nachgebessert wurde, die Stundensätze für die Einzelunternehmer für die Eigenleistung wurden von 40 auf insgesamt 70 Euro je Arbeitsstunde erhöht, was natürlich dann auch das Ganze für die Einzelunternehmer und für die Mitunternehmer sehr interessant macht. Insofern hier auf jeden Fall mal reinschauen. Da sind ein paar gute Sachen dabei für die Steuerpflichtigen. Es wurde zwar mehr gefordert und es wird auch immer noch mehr gefordert, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Start, wie wir finden. Dann das letzte steuerpolitische Thema, bevor wir dann in den fachlichen Teil rein starten. Wir haben am 26.03. noch die Veröffentlichung der gemeinsamen Positivliste aller BMF-Schreiben und der gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder bekommen. Das wurde im BMF-Newsletter rumgesandt. Also hier auf jeden Fall mal reinschauen. Und wenn man sich dann auf ein BMF-Schreiben oder auf einen gleichlautenden Ländererlass dann berufen will, hier ein kurzer Blick rein, ob der dennoch Bestand hat. Dann schließen wir den steuerpolitischen Teil und gehen direkt in die Abgabenordnung. Abgabenordnung ist ein Finanzamtsthema und da bin ich froh, dass die Nathalie uns hier das BMF-Schreiben vom 5.2.2024 vorstellt.
Ja, um die Positivliste des BMF gleich zu ergänzen, gab es ein Schreiben vom 5. Februar 2024 vom Bundesministerium der Finanzen. Da geht es um Änderungen am Anwendungserlass zur Abgabenordnung, die vorgenommen worden sind. Diese beziehen sich insbesondere auf den Ort der Geschäftsleitung und die Begründung von Betriebsstätten. Dabei wurden auch Auswirkungen von Tätigkeiten im Homeoffice berücksichtigt. In der Regel begründen solche Tätigkeiten keine Betriebsstätte, da der Arbeitgeber typischerweise keine ausreichende Verfügungsgewalt über die häuslichen Räumlichkeiten des Arbeitnehmers hat. Auch abkommensrechtlich begründet ein häusliches Homeoffice aus deutscher Sichtweise in der Regel keine Betriebsstätte. Ausnahmen gelten jedoch für Fälle, in denen Arbeitnehmer Leitungsfunktionen ausüben. Das BMF hat dann auch zur Frage des Vorliegens einer Betriebsstätte das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Einschaltung einer Managementgesellschaft berücksichtigt. Demnach reicht allein die Übertragung von Aufgaben an einen selbstständigen Dritten nicht aus, um eine Betriebsstätte zu begründen, es sei denn, es handelt sich um bestimmte nachhaltige Tätigkeiten vor Ort. Auch wurde der BFH-Beschluss vom 18. Februar 2021 zur Verfügungsbefugnis bei Energieversorgungsunternehmen einbezogen und des Weiteren wurden Regelungen zur Beurteilung der Geschäftsleitung im Anwendungserlass aufgenommen, insbesondere hier zur Definition des Mittelpunkts der geschäftlichen Oberleitung. Auch hier verweist der Anwendungserlass auf das BFH-Urteil zur Managementgesellschaft und zusätzlich zu diesen Änderungen wurden auch Ergänzungen und Anpassungen im Bereich der umsatzsteuerlichen Organschaft, eine neue Regelung zur Hemmung der Zahlungsverjährung und zur Gebührenbeimessung bei Rücknahme von Anträgen auf verbindliche Auskunft vorgenommen. Also insgesamt ein bunter Mix an Anpassungen des AJO auf knapp 23 Seiten Und wer hier im Detail nachlesen möchte, das Schreiben ist auf der Website des BMF veröffentlicht.
Perfekt. Da kann man die Feiertage im Mai dann auf jeden Fall spätestens dann dazu nutzen, sich das mal zu Gemüte zu führen. Dann machen wir weiter mit der Gewerbesteuer. Hier gab es ein BFH-Urteil vom 1.2.2024. Und zwar beschäftigt sich das mit dem einbringungsbedingten Übergang des Gewerbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft, Frank.
Ja, Philipp, worum geht bei diesem Fall? Eine Kapitalgesellschaft hat ihren kompletten Betrieb in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert nach § 24 Umwandlungssteuergesetz. Und die ausgliedernde Kapitalgesellschaft hat mit diesem Gewerbebetrieb in den Vorjahren einen Verlust erwirtschaftet. Es gab also einen Verlustvortrag. Und die Frage war nun, darf die KG diesen Gewerbeverlust übernehmen und fortführen? Und das Finanzamt hatte dies verneint mit dem Verweis auf die fehlende Unternehmensidentität. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Bei Personengesellschaften ist es ja etwas komplizierter mit der Verlustnutzung als bei Kapitalgesellschaften. Dort hat man ja Kraftrechtsform, gewerbliche Einkünfte. Bei Personengesellschaften ist das etwas anders. Deswegen wird für die Nutzung von Verlusten gefordert, dass sowohl Unternehmeridentität besteht als auch Unternehmensidentität. Die Unternehmeridentität war hier unstreitig, weil die ausgliedernde Kapitalgesellschaft 100%ige Anteilseignerin der aufnehmenden Personengesellschaft war. Fraglich war aber die Unternehmensidentität. Und der BFH entschied den Fall so, dass er gesagt hat, bei einer sogenannten Totalausgliederung, also wenn der komplette Betrieb ausgegliedert wird auf eine Tochterpersonengesellschaft und die Kapitalgesellschaft nach der Ausgliederung nur noch die Mitunternehmerbeteiligung innehat, dann darf die Personengesellschaft ausnahmsweise den Gewerbeverlust fortführen, weil hier auch Unternehmensidentität gegeben ist. Die Tätigkeit der Kapitalgesellschaft nach der Ausgliederung wurde hier gewerbesteuerlich als leere Hülle bezeichnet. Also da blieb nichts mehr. Der komplette Betrieb war in der Tochterpersonengesellschaft und deswegen durfte diese in der Konstellation auch ausnahmsweise den Gewerbeverlust fortführen.
Ja, besten Dank für die Zusammenfassung. Das ist auf jeden Fall ein schönes Praxisthema und das sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen, wenn man denn sowas plant oder auch so eine Umstrukturierung oder generell so eine Einbringung dann entsprechend vor Augen hat. Dann haben wir noch ein zweites Thema in der Gewerbesteuer. Da hast du noch ein Thema mitgebracht. Hier geht es um die Erstattungszinsen im Kontext der Betriebseinnahmen. Was gibt's denn da Neues?
Genau, also das ist generell eigentlich ein Ertragssteuerthema, aber es ging hier um Zinsen auf Gewerbesteuer, in dem Fall eben Erstattungszinsen. Und da gab es ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf, das hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob Erstattungszinsen zu versteuern sind oder nicht. Ein Steuerpflichtiger hatte hier geklagt unter Verweis auf den § 4 Absatz 5b des Einkommensteuergesetzes, der ja sagt, dass Gewerbesteuer und Nebenleistungen keine Betriebsausgaben darstellen. Und daraus wollte er eben im Umkehrschluss die Folge ziehen, dass eben auch die Einnahmen keine Betriebseinnahmen sind. Dem hat aber das Finanzgericht eine Absage erteilt und gesagt, diesen Umkehrschluss kann man nicht ziehen. Das Gesetz spricht hier klipp und klar von Ausgaben und das zu erweitern auf die Einnahmen sei nicht zulässig. Der Steuerpflichtige ist in Revision gegangen zum BFH. Ich muss zugeben, ich räume der Revision aber nicht allzu große Chancen ein, weil im Grunde, wenn man schon in § 20 Absatz 1 Nummer 7 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes schaut, der besagt, dass Zinsen im Sinne des § 233a Abgabenordnung, um die geht's hier ja, dass die Einnahmen aus Kapitalerträgen darstellen, dann begründet sich das im Grunde mit dem Gesetz eigentlich schon so, dass meiner Meinung nach diese Revision kaum Aussicht auf Erfolg haben wird.
Ja, lassen wir uns mal überraschen. Der BFH war ja schon im letzten Monaten und Jahren immer mal für eine Überraschung. Gut, vielleicht gibt es hier auch nochmal eine Überraschung. Aber wie du schon gesagt hast, gesetzlich normiert, von daher Überraschungspotenzial ist eher gering. Dann verlassen wir den Bereich der Gewerbesteuer und dann gehen wir mal in die Umsatzsteuer. Da gucke ich nach rechts. Alex, du hast uns ein Thema mitgebracht. Hier gab es ein BMF-Schreiben vom 27.02.2024 und hier geht es um den Ausweis der falschen Steuer in Rechnung an die Endverbraucher. Und ich denke, unsere treuen Podcast-Hörer kennen das Thema schon, aber hier gab es jetzt das BMF-Schreiben, da hast du uns die wichtigsten Infos mitgebracht.
Ganz genau, Philipp. Im Bereich der Umsatzsteuer knüpfen wir hier gerne eben an den genannten Podcast aus, in dem Fall Februar an und haben, wie du erwähnt hast, ein BMF-Schreiben im Gepäck, das sich eben um den unzutreffenden Steuerausweis auf Rechnung nach 14c beschäftigt. Insgesamt teilt das BMF weitestgehend die Auffassung des EuGH und auch die des Finanzgerichts Köln und bestätigt, dass unzutreffend ausgewiesene Umsatzsteuerbeträge nicht zusätzlich geschuldet werden, wenn keine Gefährdung des Steueraufkommens besteht. Zudem ist auch in diesen Fällen weder eine Rechnungsberichtigung notwendig, noch eine Rückerstattung des unzutreffenden Steuerbetrags an den Leistungsempfänger. Im Gegensatz zum EuGH, der stets von Endverbrauchern spricht, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, nimmt hier das Schreiben in Randnummer 9 eine Begriffsdefinition, also eine eigene Begriffsdefinition von Endverbrauchern vor. Als Endverbraucher gelten demnach Nichtunternehmer oder aber auch Unternehmer, die nicht als solche handeln, wie es zum Beispiel beim Leistungsbezug für den Privatbereich der Fall sein kann oder für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten im engeren Sinne. Letzteres bedeutet aber auch, dass es durchaus zu einem 14c-Fall kommen kann, wenn zum Beispiel Leistungen an Unternehmer erbracht werden, deren Vorsteuerabzug ausgeschlossen ist oder die als Kleinunternehmer einzustufen sind. Zwar sind diese grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, ein späterer Vorsteuerabzug, zum Beispiel durch die Option zur Steuerpflicht oder durch den 15a USTG, können jedoch ebenfalls nicht hundertprozentig auszuschließen sein. Weiterhin interessant sind die Klarstellungen bezüglich der Beweislast. So muss laut dem Schreiben das Finanzamt beweisen, in welchen Fällen ein unzutreffender Umsatzsteuerausweis vorliegt, wohingegen der Steuerpflichtige bzw. vielmehr der Leistende glaubhaft machen muss und auch plausibel begründen muss, dass es sich bei den Rechnungsempfängern tatsächlich um Endverbraucher handelt. Was die Finanzverwaltung als hinreichend sicher einordnet, ist zwar nicht bekannt, dennoch kann die Art der ausgeführten Leistungen angebracht werden, wenn diese typischerweise für den privaten Gebrauch bestimmt sind. Hier verweist das Finanzministerium auf Abschnitt 3a.2 Absatz 11a im Anwendungserlass, in dem einzelne Leistungen stichpunktartig aufgeführt sind. Da aktuell zwei Revisionsverfahren zu diesem Thema beim gleichen Senat, also in dem Fall beim 5. Senat, anhängig sind, können sich weitere Änderungen noch ergeben. Aus diesem Grund die Empfehlung von uns, halten Sie die Fristen durch Einsprüche offen, um entsprechend reagieren zu können. Und sollte es sich dann künftig eben durch BFH-Urteile Änderungen ergeben, die nennenswert wären, dann halten wir sie entsprechend auf dem Laufenden.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, auch für den Praxistipp. Das ist auf jeden Fall Pflichtlektüre für alle Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, die jetzt demnächst wieder anstehen. Da immer aufpassen und sich auf jeden Fall das im Hinterkopf behalten. Dann verlassen wir den Bereich der Umsatzsteuer. Da war die letzten Tage, Monate nicht viel los. Es gab noch ein paar Sachen mit Kraftomnibussen, aber die haben wir jetzt hier nicht aufgenommen. Deshalb gehen wir direkt in den Bereich der Ertragssteuern und hier gab es ein BFH-Urteil vom 14. Dezember 2023, also kurz vor Weihnachten rausgekommen. Frank, da hast du uns was mitgebracht für alle, die eventuell eine Mitarbeiterbeteiligung haben, was interessant sein könnte.
Ja, der Fall ist ein bisschen speziell, aber dann auch wieder von den Urteilsgründen her enthält er ganz gute allgemeine Grundsätze. Ich schilder mal kurz den Fall. Wir hatten einen leitenden Angestellten und dieser leitende Angestellte wurde über eine vermögensverwaltende Management KG am Mutterunternehmen des Arbeitgebers beteiligt. Und so ganz lässt sich das dem Urteil nicht entnehmen, aber die Beteiligung war wohl ziemlich verbilligt, die da eingeräumt worden ist. Und im Zeitpunkt der Einräumung der Beteiligung erfolgte keine Besteuerung. Ja, also nicht Lohnsteuer oder anderweitig, sondern die Beteiligung wurde eingeräumt und steuerlich passierte gar nichts. Ein Jahr später, nach dem Börsengang eines Unternehmens innerhalb der Gruppe, der da erfolgreich gestaltet werden konnte, schied dann die Management KG aus, dem Mutterunternehmen des Arbeitgebers wieder aus. Und als Gegenleistung gab es dafür börsennotierte Aktien eben genau dieser Gesellschaft, die da erfolgreich an die Börse gebracht werden konnte. Und vom Wert her war das ein X-faches und das, wie gesagt, innerhalb von einem Jahr dessen, was der Manager da investiert hatte. Und die Frage war nun, unterliegt dieser Wertzuwachs der Lohnsteuer? Und der BFH hatte das verneint mit der Maßgabe, dass soweit der Kaufpreis hier marktüblich ist, also den echten Wert widerspiegelt, dass es dann eine Beteiligungsveräußerung ist, eine ganz normale, und nichts mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat. Und das war hier der Fall. Und das Ganze spielte noch im Zeitraum vor Einführung der Abgeltungssteuer. Das heißt, der leitende Manager konnte diesen Wertzuwachs steuerfrei kassieren damals. Jetzt würde das der Abgeltungssteuer unterliegen, wäre aber immer noch besser im Regelfall als der individuelle Steuersatz. Und was der BFH auch gesagt hat, hier klipp und klar, wenn es einen lohnsteuerlichen Vorgang gegeben hätte, dann die Einräumung der Beteiligung an der Management KG. Wenn die verbilligt gewesen wäre, was sie wohl hier auch war, dann hätte dies der Lohnsteuer unterworfen werden müssen. Das ist wohl in dem konkreten Fall hier versäumt worden.
Also auf jeden Fall ein spannender Fall mit einem sehr, sehr schönen Ausgang für den leitenden Angestellten, der jetzt hier natürlich steuerfrei kassieren konnte. Insofern absolut erfreuliches Ergebnis für ihn und für alle anderen. Dann auf jeden Fall das Urteil im Hinterkopf behalten.
Also wichtig ist eben hier klar, dass man unterscheiden muss zwischen Einräumung der Beteiligung aufgrund des Arbeitsverhältnisses und wenn da ein Zusammenhang besteht, dann unterliegt das der Lohnsteuer. Und es gibt aber keinen Fortsetzungszusammenhang dann zur Veräußerung. Mhm. Also der Wertzuwachs bis zur Veräußerung, der unterliegt eben dann der Beteiligungsgewinnversteuerung eben jetzt im Normalfall der Abgeltungssteuer.
Genau. Aber wie du gesagt hast, das ist in der Regel dann immer noch günstiger als die Lohnversteuerung mit dem persönlichen Steuersatz. Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Spannendes Urteil. Wie gesagt, wir packen es in die Shownotes. Gucken Sie gerne mal rein, wenn Sie da betroffen sind oder einen ähnlichen Fall haben könnten. Insofern hier Augen auf. Dann gucke ich nach links. Nathalie, du hast uns ein Thema mitgebracht. Hier geht es um eine teleologische Reduktion beim Paragraphen 3c Absatz 2 bei Zinszahlung auf unternehmensgruppeninterne Darlehen.
Genau, strittig war in dem Sachverhalt vom BFH, ob die von einer KG gezahlten Darlehenszinsen an ihre Gesellschafter dem Teilabzugsverbot nach 3c Absatz 2 Einkommensteuergesetz unterliegen. Korrespondierend zum Betriebsausgabenabzug in der Gesamthand handelte es sich bei den Darlehenszinsen um Sondervergütung der Gesellschafter. Der Gesellschaftszweck der KG bestand in der Verwaltung einer 100%igen Beteiligung und das Finanzamt wendete das Teileinkünfteverfahren auf die Sondervergütungen nicht an, kürzte jedoch die Zinszahlung um 40% auf Ebene der Gesamthand. Der BFH bestätigte erst einmal die Auffassung des Finanzgerichts München und des Finanzamts, dass die Sonderbetriebseinnahmen nicht unter das Teileinkünfteverfahren fallen, weil den Zahlungen selbstständige Darlehensverträge zugrunde liegen, aus denen die Gesellschafter einen Anspruch auf Zinszahlung, nicht aber auf Dividendenzahlung gegen die KG erworben haben. Ebenso zutreffend haben Finanzamt und Finanzgericht auch entschieden, dass über die Steuerfreistellung und das Abzugsverbot bereits auf Ebene des Feststellungsverfahrens der Personengesellschaft und nicht auf Ebene des Gesellschafters zu entscheiden ist. Allerdings wurde missachtet, so der BFH, dass das Teilabzugsverbot des 3c auf solche Zinszahlungen der Gesamthand nicht anzuwenden sind, die Sondervergütung der Gesellschafter sind. Das heißt, es hätte keine Kürzung um 40% der Zinszahlung erfolgen dürfen. Entsprechendes gilt auch im umgekehrten Fall, also wenn Sonderbetriebsausgaben des Mitunternehmers vorliegen, die Gesamthandseinkünfte darstellen. Maßgebend ist insoweit eine auf den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft bezogene Betrachtungsweise.
Scheint mir hier aber als das einzig logische Ergebnis.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wenn ich die Zinsen als Vorabgewinne behandle, als Sondervergütungen, wäre es komisch, wenn entsprechende Aufwendungen, die da korrespondierend dann laufen, nur teilweise abzugsfähig sind. Ne?
So ist es, Frank.
Ja, die EM steht vor der Tür und jetzt gibt es natürlich noch ein ganz schönes und brandaktuelles Thema, was du uns mitgebracht hast, Frank, vom 23.11.2023. Die EM-Tickets sind zwar schon verkauft, aber alle, die sich jetzt eine VIP-Loge gekauft haben und hier drüber nachdenken, einen Geschäftsfreund einzuladen, die sollten jetzt genau hinhören, was du mitgebracht hast.
Ja, jetzt, wo die Euphorie so neu entfacht ist um die deutsche Nationalmannschaft, hilft das vielleicht zusätzlich doch mal hier bei der Überlegung, eine Loge zu buchen für die Europameisterschaft. Nein, aber ganz im Ernst, das Urteil betrifft auch, oder vor allen Dingen Fälle jetzt hier im nationalen Bereich. Es gibt ja viele Firmen, die Geschäftspartner einladen zu Sportevents oder Konzerten oder kulturellen Veranstaltungen anderweitiger Art. Und dafür hat der BFH hier einige ganz interessante Grundsätze aufgestellt. Ich schilder vielleicht als erstes mal den Fall. Eine Firma mietete eine Loge an in einer Halle. Die hatte 12 Plätze. Bewirtung war nicht dabei, es war aber Werbung zulässig, allerdings nur innerhalb der Loge. Und in dem Überlassungsvertrag gab es keine Preisaufteilung, es gab also nur einen Gesamtpreis und eine Aufteilung im Vertrag war nicht vorgesehen. Jetzt stellten sich hier im Kern drei Fragen. Also Frage 1, wie sind die Kosten aufzuteilen? Ja, also Bewirtung ist ja schon mal nicht dabei gewesen, aber die Frage ist eben, inwieweit entfallen die Kosten auf Werbung und inwieweit entfallen die Kosten auf Zuwendungen an die Geschäftspartner oder vielleicht sogar eigene Arbeitnehmer, denn die sind ja entweder nicht abzugsfähig und werden in der Regel auch pauschal besteuert als Zuwendung. Deren Höhe ist natürlich dann relevant, weil Werbung ist natürlich voll Betriebsausgabe. Das war das eine. Dann war es so, dass nicht jede Veranstaltung besucht und genutzt wurde und teilweise die Veranstaltungen auch nicht voll belegt werden konnten. Was ist mit diesen Kosten? Also Kosten für die Lehrplätze? Das war auch eine Frage. Und eine weitere interessante Frage, wie ich zumindest meine, was ist mit dem Gastgeber? Das ist ja in der Regel ein Arbeitnehmer des einladenden Unternehmens. Was ist mit den Kosten hierfür? Unterliegen die auch der Lohnsteuer? Und der BFH hat das Ganze folgendermaßen beantwortet. Ich mache das mal in umgekehrter Reihenfolge. Also er hat gesagt, die Kosten für den Gastgeber sind keine Zuwendung an den jeweiligen Arbeitnehmer, soweit der Arbeitnehmer das im überwiegenden betrieblichen Interesse macht. Ich fand das ganz interessant. Die Vorinstanz hat noch gesagt, 50% setzt sie an. Dagegen ist die Firma nicht in Revision gegangen. Deswegen hat der BFH das so stehen lassen, hat aber gesagt, dass aus seiner Sicht hier eigentlich gar keine Zuwendung vorliegt, weil der Gastgeber, der Arbeitnehmer der Firma das im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse seines Arbeitgebers macht. Erscheint mir auch logisch zu sein.
Das sollte man dann definitiv auch dokumentieren, wenn man irgendwelche Gründe vorführen kann, dass man das entsprechend dann auch nachhalten kann, dann, wenn dann 3-4 Jahre später die Betriebsprüfung kommt.
Genau so ist es. Aber ich denke, man kann sich auf diesen Satz im BFH-Urteil berufen und das macht ja doch unter Umständen auch einiges aus, steuerlich. Dann nächstes Thema, was ist mit den Kosten für die Lehrplätze? Sind die umzulegen auf die Besucher übrigen Veranstaltungen oder bleiben die außen vor? Und die Antwort ist hier, die Kosten bleiben außen vor. Also die sind nicht umzulegen, weil nur das, was sozusagen zugewendet wird, kann auch Gegenstand der Besteuerung sein. Das sind eben die Kosten für den jeweiligen Platz und den jeweiligen Besucher und nicht irgendwelche Gesamtkosten, die da umgelegt werden. Also das heißt, die Kosten der Lehrplätze bleiben außen vor. Auch insoweit hat die klagende Firma hier Recht bekommen. Zu guter Letzt noch die Frage, wie sind die Kosten aufzuteilen? Also was ist Zuwendung und was entfällt auf Werbung? Die erste gute These in dem Urteil, wie ich finde, ist schon mal, also selbst wenn Werbung nur innerhalb der Loge gestattet ist, ja, oder man hat es ja bei Business Seats teilweise, dass man am Tisch einen Wimpel aufstellen kann und Visitenkarten hinterlegen kann, das ist ja vergleichbar. Das wurde auf jeden Fall als Werbung in dem Sinne anerkannt hier, dass man entsprechend auch berücksichtigen muss. Was der BFH hier im Kern gesagt hat, dass dieser 40-prozentige pauschale Werbeanteil, der in dem BMF-Schreiben aus 2005 mal festgelegt worden ist, dass dagegen grundsätzlich mal nichts spricht. Also man kann sich hier dran orientieren, selbst wenn man jetzt nicht Sponsor des Vereins oder der Organisation ist, die hier die Loge betreibt, sondern es reicht im Grunde aus, wenn man hier innerhalb der Loge oder vielleicht auch innerhalb des Bereiches in dem Business-Rängen hier Werbung für die eigene Unternehmung machen kann. Also insofern finde ich jetzt für Firmen, die sich da engagieren, ein ganz, ganz gutes Urteil zur Präzisierung, was sich auf jeden Fall zu lesen und gegebenenfalls dann auch anzuwenden lohnt.
Ja, die Begründung ist auch absolut gerechtfertigt, weil wenn man jetzt zwei Leute einlädt und einer davon kommt nicht, sieht man ja nicht als Einzelperson dann zwei Spiele oder ein Spiel mehr oder ist dann das Doppelte. Kann man natürlich machen, aber wird natürlich dann auch entsprechend schwierig.
Ja, die Frage war aber tatsächlich strittig. Ja. Und zum Schluss ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, für die Europameisterschaft wird das wahrscheinlich nicht viel helfen, weil hier in der Regel vertraglich sogar ein Werbeverbot ausgesprochen wird.
Okay, spannend.
Weil eben die UEFA, also bei der WM 2006 war es jedenfalls so, weil die UEFA natürlich nur ihre Exklusivpartner werblich teilhaben lässt.
Ja.
Die zahlen ja auch eine Ecke dafür.
Das stimmt. Daher Augen auf, das im Hinterkopf behalten und dann alle, die das Glück haben, hier eine VIP-Loge bei der EM zu haben oder jetzt bei der nächsten Sportveranstaltung, da auf jeden Fall viel Spaß und an das Urteil denken, wenn es dann um die steuerlichen Folgen geht. Dann gehen wir vom Ertragssteuerrecht national ins internationale Steuerrecht. Frank, du hast es eben so schön beschrieben als die Gangsterstaaten. Wir haben hier Neuigkeiten beim Steueroasenabwehrgesetz. Einerseits gibt es eine Nichtbeanstandungsregel, die jetzt mit BMF-Schreiben vom 21.02.2024 ins Leben gerufen wurde. Und zwar gibt es nach § 12 Steueroasenabwehrgesetz bestimmte Aufzeichnungsverpflichtungen für die Steuerpflichtigen, die hier Geschäftsvorfälle in oder mit Bezug zu einem nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet oder Gangsterstaat, wie man es jetzt umgangssprachlich sagen könnte, hat. Das muss aufgezeichnet werden und beim BZST eingereicht werden, grundsätzlich bis 31.12. des Folgejahres. Und hier hat das BMF gesagt, es ist nicht zu beanstanden, wenn das dieses Jahr bis zum 31.05.2024 erst abgegeben wird. Insofern da 5 Monate länger Zeit was ganz Schönes. Mehr oder weniger gleichzeitig wurde veröffentlicht ein Update zur schwarzen Liste. Hier sind 4 Staaten runtergefallen. Das betrifft die Bahamas, Belize, Seychellen und die Turks und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Caicoinseln. Die sind jetzt nicht mehr auf der schwarzen Liste drauf. Von daher sind jetzt noch 12 Staaten aufgeführt, statt 16, wie es vorher war. Das prominenteste Beispiel dürfte hier nach wie vor Russland sein. Das heißt, hier alle können aufatmen, die Geschäftsbeziehungen zu den Staaten haben. Das sollte jetzt weniger kompliziert werden oder mit weniger Compliance-Aufwand verbunden sein.
Die Caicoinseln werden sich freuen, denke ich mal.
Die werden sich freuen, auf jeden Fall. Da kann auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld geparkt werden. Die Begründungen sind teilweise echt witzig. Also die Bahamas haben beispielsweise angekündigt, sie wollen 15-prozentigen Steuersatz für alle multinationalen Unternehmen über 750 Millionen Euro Umsatz einführen. Das kommt uns bekannt vor von Pillar 2. Was mit den kleineren Unternehmen ist, die weniger als 750 Millionen Euro Umsatz haben, ob die dann weiterhin keine Steuern zahlen müssen, ja, wird abzuwarten sein, aber das hat für ziemliche Kritik gesorgt. Das ist auch noch in der Prüfung vorbehalten, aber man hat es vorbehaltlich schon mal von der Liste runtergenommen.
Die Frage ist, was die Bahamas dann mit den ganzen Steuern machen?
Ja, gute Frage. Also Cocktails haben sie ja genug. Im Zweifel kann man sich da mal den einen oder anderen am Strand dann gönnen. Soll ja auch ganz schön sein da auf den Bahamas. Dann haben wir noch ein zweites Thema aus dem internationalen Steuerrecht. Hier gab es noch ein BMF-Schreiben, ebenfalls vom 21.02.2024. Und zwar gibt es da einen Merkblatt zu den internationalen Verständigungs- und Schiedsverfahren, die sogenannten Streitbeilegungsverfahren. Da gab es bereits ein Schreiben aus 2021. Das werden wahrscheinlich die Steuerexperten alle kennen, die mit dem Thema in Berührung kommen. Insofern hier auf jeden Fall in das Update reinschauen. Im Wesentlichen hat sich hier nicht viel geändert. Dennoch sollte man hier auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, wenn man mit dem Thema tagtäglich zu tun hat, dass man hier einfach auf dem aktuellen Stand ist. Das soll als Orientierungshilfe dienen. Das ist immer ganz schön, weil hier grundsätzlich die Verfahrensgrundsätze, Themen wie Fristen, Zuständigkeiten, Kosten etc. beschrieben werden. Und da kann man hier als Ratsuchender auf jeden Fall eine Hilfestellung, sich rausziehen und da kriegt man einen kleinen Ratgeber an die Hand. Insofern schöne Sache und wir werden natürlich das auch in die Shownotes packen, dass ihr da im Zweifel dann auch nochmal nachgucken können. Dann Streitbeilegungsverfahren, Überleitung zu unserem Steuerknüppel des Monats zur Schwiegermutter. Da hat man ja grundsätzlich auch immer Streit, also eine bessere Überleitung hätte ich mir jetzt auch nicht überlegen können. Nathalie, du hast uns da ein Thema mitgebracht und zwar geht es hier nicht um den Niesbrauch, sondern um die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bei der Überlassung an eine Schwiegermutter.
Ja, es geht um ein verheiratetes Paar, die eine Eigentumswohnung erworben haben, die sie seit Fertigstellung unentgeltlich an die Schwiegermutter überließen. Nach dem Tod der Mutter wurde die Wohnung verkauft. Das Finanzamt behandelte den Gewinn als steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft. Nach erfolglosem Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren legten die Eheleute Revision ein und der BFH hatte dann am 14. November 2023 zu entscheiden, ob die Überlassung an die Schwiegermutter eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken darstellt. Obwohl eine Überlassung an ein einkommenssteuerlich zu berücksichtigendes Kind als eigene Nutzung angesehen wird, gilt dies nicht, wenn die Überlassung an die Schwiegereltern bzw. an einen Dritten erfolgt. Also hier wird die Schwiegermutter als Dritte quasi gesehen. Und die Steuerbefreiung des § 23 Absatz 1 Satz 3 Einkommenssteuergesetz sei hier eng auszulegen, so der BFH, und setzt voraus, dass der Steuerpflichtige die Wohnung auch selbst bewohnt. Auch die Berufung auf den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aufgrund der unterschiedlichen Behandlung des Personenkreises zwischen Kindern und Schwiegereltern verhalf der Revision nicht zum Erfolg. Unschädlich wäre es gewesen, wenn die Eheleute die Wohnung gemeinsam mit der Schwiegermutter bewohnt hätten. Die Schwiegermutter kann also privat und auch steuerlich ein ungemütliches Thema werden. Und in einem solchen Fall nützt wahrscheinlich auch die Anhebung der Freigrenze im Rahmen des Wachstumschancengesetzes von 600 auf 1000 Euro nichts mehr bei privaten Veräußerungsgeschäften.
Das müssen dann schon kleine Immobilien sein, beziehungsweise der Gewinn muss da relativ schmal sein. Ja, man kann da auf jeden Fall den Tipp des BFH hier ernst nehmen, dass man mit der Schwiegermutter dann einzieht, um dann entsprechend
toller
was steuerfrei. Ich habe auch kurz gezuckt, also ich würde das glaube ich nicht in Anspruch nehmen, aber die Geste ist natürlich da vom BFH. Insofern schönes Thema und ja, also es kann, wie du sagst, privat und steuerlich ein ungemütliches Thema sein. Kann, soll hier vorgestellt werden. Dann kommen wir von unserem fachlichen Teil zu der Statistik des Monats. Hier haben wir zwei Statistiken mitgebracht. Eine betrifft Ostern, was ja jetzt gerade rum ist. Und die andere betrifft die Grunderwerbsteuer. Da gab es jetzt eine ganz interessante Statistik für das erste Halbjahr 2023. Und zwar gab es hier insgesamt 6,3 Milliarden Euro Grunderwerbsteuern, die hier eingenommen wurden. Und im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, wo damals der Höchststand erreicht wurde mit 9,5 Milliarden, ist das ein Rückgang von 33,5%, also schon ein ziemlicher Einbruch. Und da kann man auch ein Stück weit die Länder und Kommunen verstehen, wenn da im Rahmen des Wachstumschancengesetzes eventuell gesagt wurde, wir können die 10 Milliarden Entlastung nicht unbedingt stemmen, weil hier entsprechend natürlich dann auch 3,2 Milliarden Euro aus dem Topf fehlen. Die zweite Statistik, die ist nicht ganz so bedrückend, ich fand es ziemlich beeindruckend, und zwar wie viele Schoko-Osterhasen braucht es eigentlich in Deutschland, damit man denn gut durchs Osterfest kommt. Und man hat eine Umfrage bei den Mitgliedern des Bundesverbandes des deutschen Süßwarenindustrie e.V. gestartet und das Ergebnis ist insgesamt 240 Millionen Schoko-Osterhasen, die in Deutschland produziert werden und circa die Hälfte, also insgesamt 122 Millionen Stück davon, die landen als innergemeinschaftliche Lieferung oder steuerfreie Ausfuhr dann im Ausland. Das heißt, die deutschen Schoko-Osterhasen sind auch im Ausland sehr beliebt. Und das waren unsere beiden Statistiken des Monats. Und dann gucke ich in die Runde und bedanke mich bei meinen Mitstreitern heute, dass ihr die Themen vorgestellt habt. Zunächst bedanke ich mich bei dir, Nathalie, dass du wieder dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Frank, auch für dich. Dankeschön, dass du aus München hergefahren bist. War schön, dass du dabei warst.
Hat wieder Spaß gemacht, Philipp.
Das höre ich gern. Und der Letzte in der Runde, Alex, auch schön, dass du gekommen bist und dabei warst.
Sehr gerne, Philipp.
Dann bedanke ich mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, wir packen alle Infos wieder in die Shownotes, dass Sie hier auch nichts verpassen, dass Sie das im Zweifel auch nachlesen lesen können. Und wir freuen uns wie immer über Feedback. Wenn Sie irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben oder Themen haben, die Sie interessieren, gerne per Mail ranschreiben. Die stehen auch in den Shownotes drin, die Mailadressen. Und da freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden. Und wir freuen uns genauso, wenn es dann im Mai dann auch wieder heißt und Sie auch wieder einschalten bei Tax Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.